Radio Prag Nachrichten.
Libyen bittet Tschechien um die Aufnahme von Verletzten. Die geplanten Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Prag und Dresden bzw. München sind gefährdet. Bildungsminister Dobesch will die Kürzungen bei Forschung und Lehre durch EU-Gelder kompensieren. Libyen hat die Tschechische Republik um die Aufnahme von mehreren Dutzend Verletzten gebeten. Die tschechischen Behörden hätten allerdings immer noch nicht reagiert, kritisierte der libysche Chargé d'Affaires in Prag, Nuri Gavi. Ein Sprecher des tschechischen Außenministeriums verwies darauf, dass Diplomaten derzeit noch vor Ort in Libyen verhandeln würden. Dabei ginge es um die Entsendung eines Ärzteteams in das nordafrikanische Land. Nur eine kleine Zahl Libyer solle direkt in Tschechien behandelt werden, so der Sprecher. Laut unbestätigten Informationen ziehen die tschechischen Diplomaten die Verhandlungen vor Ort deswegen vor, weil der libysche Chargé d'Affaires noch zu Zeiten des gestürzten Diktators Gaddafi nach Prag entsandt worden war. Nuri Gavi hat indes am Freitag den Tod von Gaddafi als Beginn einer neuen Ära für sein Land bezeichnet. Die Europäische Kommission rechnet anscheinend nicht mit dem Bau von Hochgeschwindigkeitstrassen für den Zugverkehr zwischen Prag und Dresden und zwischen Prag und München. Die Trassen seien nicht unter den Projekten der sogenannten transeuropäischen Netze TENT auf den Webseiten der Kommission zu finden, wie der Leiter des tschechischen Zentrums für effektiven Verkehr, Petr Schläger, mitteilte. Falls die geplanten Hochgeschwindigkeitsverbindungen nicht jetzt als TENT-Projekte ausgewiesen würden, könnte sich ihre Verwirklichung um 20 Jahre bis ins Jahr 2050 verschieben, so Schläger. Allerdings ist die Entscheidung über die transeuropäischen Netze noch nicht definitiv. Sie muss noch vom Europäischen Parlament und dem Verkehrsministerrat der EU gebilligt werden. Beim Ministerrat wolle man Gespräche über beide Trassen zwischen Tschechien und Deutschland initiieren, versicherte ein Sprecher des tschechischen Verkehrsministeriums. Premier Petr Nečas und Außenminister Karel Schwarzenberg haben ihren Streit um die Europapolitik beendet. Das Ministerium und die Regierungskanzlei hätten am Donnerstag einen gemeinsamen Vertrag über eine Zusammenarbeit in der Europapolitik unterschrieben, sagte Nečas am Freitag dem Nachrichtenserver Aktuanie CZ. Damit soll angeblich auch der Streit um die Berufung eines EU-Staatssekretärs beendet sein. Schwarzenberg sagte indes, man habe keine gute Lösung gefunden. Nečas hatte im Sommer das Regierungskabinett seinen Mitarbeiter Wojciech Belling als EU-Staatssekretär absegnen lassen, während Schwarzenberg abwesend war. Daraufhin hatte der Außenminister seinen ersten Stellvertreter Jiří Schneider ebenfalls zum EU-Staatssekretär ernannt. Bildungsminister Josef Dobesch hat sich zu den geplanten Kürzungen der Gelder für die tschechischen Hochschulen geäußert. Zwar müssten die Hochschulen mit weniger Zuwendungen des Staates auskommen, aber Fördergelder aus EU-Fonds könnten dies ausgleichen, so Dobesch in einer Stellungnahme. Laut dem Bildungsminister sollen die Kürzungen bei umgerechnet 48 Millionen Euro liegen. Zugleich könnten in den kommenden drei Jahren bis zu 1,6 Milliarden Euro aus Brüssel in die Forschung und Lehre in Tschechien fließen. Der Vorsitzende des Ökonomischen Rates der Hochschulen, Jakob Fischer, hatte darauf hingewiesen, dass die geplanten Kürzungen den stark steigenden Studierendenzahlen in den letzten Jahren entgegenstünden. Vertreter von Universitäten warnten deswegen, dass die Konkurrenzfähigkeit der Hochschulen und der Wirtschaft gefährdet sei. Die Regierungspartei Top 09 will am Wochenende eine neue Führung wählen. Bei der Abstimmung beim Parteitag im ostböhmischen Hradec Králové werden allerdings keine Überraschungen erwartet. Parteichef und Außenminister Karel Schwarzenberg und sein Stellvertreter Finanzminister Miroslav Kalousek haben eine starke Stellung bei den Mitgliedern und Delegierten der Top 09 und dürften in ihren Ämtern bestätigt werden. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder ist es am Samstag in Tschechien meist klar oder heiter. Nur vereinzelt kann sich der Nebel auch länger halten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen unverändert bei 6 bis 10 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern nur bei 1 Grad Celsius. Bei länger anhaltendem Nebel steigen die Tageshöchsttemperaturen nur auf 3 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Herzlich willkommen bei Radio Prag. Sie hören die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Kurz vor dem Wochenende haben wir für Sie wieder einiges Interessantes im Angebot. In unserem ersten Tagesecho erfahren Sie mehr über den Start der Galileo-Navigationssatelliten und warum das auch ein tschechisches Thema ist. Die Deutsche Bahn richtet eine neue Verbindung zwischen München und Prag ein, per Bus. Wir haben nachgefragt bei der Bahn, Einzelheiten im zweiten Tagesecho. Und dann wie jeden Freitag, tschechisch gesagt, unser Sprachkurs, gefolgt von einem Spaziergang durch Prag, in dem wir Ihnen heute eine Kirche vorstellen werden, die durch einen außergewöhnlichen Architekturstil auffällt. Das sind die Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Mit einem Tag Verspätung sind am Freitag die beiden ersten Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo gestartet. Dazu ist eine russische Soyuz als Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana abgehoben und hat die Satelliten in ihre Umlaufbahn gebracht. Auch Tschechien ist an dem Großprojekt beteiligt. Die Verwaltung für das Galileo-System soll schon im Sommer nächsten Jahres nach Prag umziehen. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. Lothar Martin mit weiteren Einzelheiten.
Europa muss derzeit gewaltige Aufgaben stemmen. Neben der Überwindung der Schuldenkrise, die enorm viel Geld verschlingt, soll unter anderem nun auch das ehrgeizige Projekt des Satellitennavigationssystems Galileo in Bewegung kommen. Schon vor dem Start haben allerdings jahrelange Verzögerungen im Zeitplan und massive Kostensteigerungen für Kritik gesorgt. Statt der anfangs geplanten 3,4 Milliarden Euro sollen es nun rund 5 Milliarden Euro sein. Macht es also Sinn, dieses Projekt gerade jetzt zu starten? Der tschechische Regierungsbeauftragte für die Überwachung des Galileo-Systems in Prag, Karel Dobisch, sieht es so.
Wenn wir den Weltraum nicht erforscht hätten, dann hätten wir heute keine Mobiltelefone, keine Computer oder ähnliches. Die Satellitennavigation ist Teil eines Komplettsystems, ohne das Sie gewisse Informationen nicht erhalten können.
Allerdings haben die Amerikaner mit GPS schon ein Navigationssystem geschaffen, das weltweit genutzt wird. Weshalb also noch die europäische Variante namens Galileo? Auch dazu hat Dobisch eine klare Meinung.
Europa
will wettbewerbsfähig bleiben und als Wirtschaftseinheit auch wirklich konkurrieren. In allen hochindustrialisierten Ländern weiß man, dass jede dieser Einheiten in der globalen Wirtschaft eine unabhängige Satellitennavigation benötigt. Sie stellt quasi die Kohle bzw. das Erdöl der Zukunft dar.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Europäische Weltraumorganisation ESA bemüht, bis zum Jahr 2014 insgesamt 18 Satelliten ins All zu schicken und betriebsbereit zu machen. Dazu erläutert Dobisch.
In dem Moment, in dem diese 18 Satelliten arbeiten werden, ist die Funktionalität für alle Basisleistungen des Systems weltweit garantiert. Es können dann auch Serviceleistungen wie Save of Life angeboten werden, aber es werden noch nicht alle Dienstleistungen funktionieren. Das heißt, wir werden noch nicht die Garantie haben, dass sich unsere Investitionen schon amortisiert haben.
Dafür müssen insgesamt 30 Satelliten in den Orbit gebracht werden. Dies möchte die ESA bis zum Jahr 2020 erreichen. Zu den relativ kurzfristigen Zielen, die beim Galileo-Projekt bis zum nächsten Jahr erreicht werden sollen, gehört der Umzug der Verwaltungsebene in ihr neues Hauptgebäude in Prag. Zum Stand der Vorbereitungen sagt Dobisch,
die Hauptaufgabe, die wir lösen müssen, ist die Einrichtung des Gebäudes. Das Gebäude unterteilt sich in zwei Bereiche, in normale Büros und in weitere Funktionsräume. Die Büroräume sind bereits fertig, das Finanzministerium hat sie ordentlich sanieren lassen. Zu den Bestandteilen von Galileo gehören aber auch gewisse Dinge, die der Geheimhaltung unterliegen. Das heißt, gegenwärtig wird bis ins Detail geplant, wie die entsprechenden Funktionsräume umgebaut und eingerichtet werden. Europa startet sein eigenes Satellitennavigationssystem und Tschechien ist in erster Reihe mit dabei. Ein Bericht von Lothar Martin. Das Gefühl, mit einer Rakete unterwegs zu sein, stellt sich bei einer Bahnreise zwischen Prag und München nicht gerade ein. Abhilfe soll nun ein anderes Verkehrsmittel schaffen. Mit dem Winterfahrplan der Deutschen Bahn erhalten Reisende zwischen den beiden Metropolen eine weitere Möglichkeit, einen Expressbus, wie er bereits zwischen Prag und Nürnberg verkehrt. Über das neue Angebot haben wir in unseren Sendungen bereits kurz berichtet, weitere Details nun in einem Beitrag von Till Janssen.
Die Klänge von Smetanas Moldau, sie begleiten die Reisenden im Expressbus zwischen Nürnberg und Prag, aber demnächst auch zwischen Prag und München. Denn mit dem Winterfahrplan will die Deutsche Bahn eine Expressbuslinie zwischen der tschechischen und bayerischen Landeshauptstadt einrichten. Norbert Giersdorf von der Pressestelle der Deutschen Bahn.
Der Expressbus Nürnberg-Prag läuft so gut, dass wir überlegt haben, wie wir aus der näheren Region nochmal nach Tschechien fahren können. Und da hat sich München angeboten und deshalb wird jetzt auch ein Expressbus München fahren.
Die Busverbindungen sind aus der Not geboren. Der Ausbau der Zugstrecken zwischen Bayern und Böhmen liegt immer noch in weiter Ferne. Die Konsequenz? 4 3/4 Stunden zuckelt der Zug von Prag nach Nürnberg. Der Bus braucht hingegen eine Stunde weniger. Prag-München dauert per Bahn wiederum fast 6 Stunden. Norbert Giersdorf über den neuen Expressbus in die bayerische Landeshauptstadt.
Es ist so, wir wollen halt schneller sein als die jetzige Eisenbahnverbindung und die Reisezeit beträgt etwa 4 Stunden 45 Minuten. Die Busse fahren 4-mal täglich in jede Richtung, wobei 2 Verbindungen von München nach Prag außerdem am Flughafen München halten, sodass halt Fluggäste einen direkten Anschluss nach Prag bekommen. Und die anderen Verbindungen fahren direkt München-Prag, wobei die Haltestelle in Prag am Hauptbahnhof ist. Und die Busse, die bis in die Innenstadt von München durchfahren, dort ist die Haltestelle noch in Planung, wird aber logischerweise rechtzeitig in Betrieb gehen.
Alle Informationen über den neuen Expressbus München werde die Deutsche Bahn im Laufe des Novembers auf ihren Webseiten veröffentlichen, so Giersdorf. Die bisherige Expressbusverbindung zwischen Prag und Nürnberg besteht seit August 2009 und sie hat bei den Reisenden Anklang gefunden. Konkrete Zahlen, die nennt Norbert Giersdorf indes nicht.
Die Auslastung, da sind wir etwas zurückhaltend, ist recht gut. Besonders im Sommer, klar, das sind Ferienmonate, dann will man entweder Nürnberg besuchen oder Prag. Da waren die Busse sehr gut besetzt und wie schon gesagt, ermuntert uns das, einfach noch eine zweite Verbindung von Bayern in die tschechische Hauptstadt auf die Straße zu bringen.
Für beide Verbindungen gibt es außerdem noch eine Neuerung.
Was sich ändern wird, es gibt keine erste Klasse mehr. Wir haben halt gesehen, dass Menschen, die Bus fahren, besonders preisbewusste Kunden sind. Und bevor jetzt Plätze der ersten Klasse nicht besetzt sind und wir sozusagen Luft durch Europa fahren, ist es so, dass wir lieber dann durchgehend die zweite Klasse anbieten.
All dies gilt ab dem 12. Dezember, wenn der Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft tritt.
Ab diesem Winter also per Bus in und aus der bayerischen Hauptstadt. Till Janzer berichtete. Und auch, wenn die Bahn für ihre Verbindungen sehr irdische Lösungen anbietet, kehren wir doch noch einmal in den Weltraum zurück. Margareta Kachlíková erklärt Ihnen in unserem heutigen Sprachkurs das Sonnensystem auf Tschechisch.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der geplante und aus technischen Gründen verschobene Start der ersten beiden Satelliten
Družice
für das europäische Navigationssystem Galileo hat die Aufmerksamkeit vieler Europäer auf den Weltraum
Vesmír
gelenkt. Auch im heutigen Sprachkurs wollen wir uns dem Kosmos zuwenden und schauen, wovon unser Planet Erde umgeben ist. Die Erde
Země
ist Bestandteil des sogenannten Sonnensystems
Sluneční soustava.
So bezeichnet man das Planetensystem des Sterns
Hvězda,
den wir als Sonne
Slunce
kennen. Das Sonnensystem umfasst die Sonne, die sie umkreisenden Planeten
Planeta
und deren natürliche Satelliten
Satellit,
die Zwergplaneten
Planetka
und andere Kleinkörper wie Kometen
Komety,
Asteroiden,
Asteroide
und weitere. Die Planeten,
Planete,
kreisen um die Sonne auf Ellipsebahnen,
Elliptická dráha.
Von der Sonne aus gesehen sind das Merkur,
Merkur,
Venus,
Venuše,
Erde,
Země,
Mars,
Mars,
Jupiter,
Jupiter,
Saturn,
Saturn,
Uranus,
Uran
und Neptun,
Neptun.
Um die einzelnen Planeten kreisen ihre Satelliten, die als Monde
Měsíce
bezeichnet werden, so wie bei der Erde. Die Gasplaneten haben Ringe
Prstence
um sich. Die Sonne mit ihren Begleitern ist, wie alle Sterne, Teil eines Sternsystems
Hvězdná soustava
beziehungsweise einer Galaxie
Galaxie.
Sie ist mit mindestens 100 Milliarden weiteren Sternen
Hvězdy
ein Mitglied des Milchstraßensystems
Mléčná dráha.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Aber endgültig zurück auf den Boden, denn gerade in Prag gibt es unzählige Baudenkmäler aus verschiedenen Epochen, die an Attraktivität durchaus mit dem Weltall konkurrieren können. Eine Sonderstellung hat dabei die Kirche St. Gabriel im Stadtteil Smíchov. Sie wurde gemäß der sogenannten Beurona Kunstschule in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestaltet und gehört zu den wertvollsten Sehenswürdigkeiten in Europa in eben diesem Beuroner Stil. Im folgenden Spaziergang durch Prag lädt sie Martina Schneibergowa nach St. Gabriel ein und zu einem Gespräch mit einer Expertin über die Geschichte des Klosterareals.
Spaziergang durch Prag. Die Klosterkirche St. Gabriel ist vollständig im Stil des schwäbischen Klosters Beuron ausgemalt. Diesen Stil brachten die Beuroner Benediktiner nach Prag mit, die vor Bismarcks Kulturkampf geflohen waren und ein neues Zuhause im Kloster Emmaus gefunden hatten. Die Benediktinerinnen der Beuroner Kongregation, die aus Salzburg kamen, ließen sich in Smíchov nieder. Ihr dortiges Klosterareal St. Gabriel wurde vor 120 Jahren geweiht. Kurz nach der Entstehung der Tschechoslowakei verkauften die Benediktinerinnen das Kloster an den neuen tschechoslowakischen Staat unter der Bedingung, dass die Klosterkirche weiter zu kirchlichen Zwecken genutzt wird. Die Nonnen siedelten damals aus Prag nach Bertoldstein in Österreich um. Ende September wurde aus Anlass des 120. Jahrestags der Klosterweihe in St. Gabriel ein Buch über die dortigen Benediktinerinnen vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit entstand das folgende Interview mit der Buchautorin, der österreichischen Theologin Ulrike Johanna Wagner-Höhr.
Frau Wagner-Höhr, wie ist das Buch entstanden, das Sie in der Kirche St. Gabriel vorgestellt haben in Prag? Was hat Sie dazu angeregt, sich mit der Geschichte der Benediktinerinnen zu befassen, die aus Prag eigentlich gekommen sind?
Ja, ich habe die Benediktinerinnen in Bertoldstein in der Steiermark kennengelernt auf einer Exkursion während meines Theologiestudiums. Und ich habe sofort bemerkt, an der Liturgie, aber auch daran, dass die Frauen an unserem Seminar teilnahmen, das sind außergewöhnliche Frauen. Und nach Beendigung meines Theologiestudiums, da kannte ich dann die Schwestern schon besser, weil ich habe sie immer wieder besucht. Damals war mir dann schon klar, sie haben eine faszinierende Geschichte, aber sie sind rein materiell nicht mehr in der Lage, sie selbst aufzuschreiben und zu erforschen vor allem, denn sie sind alle schon in einem Alter, wo sie nicht lange und weite Reisen zu irgendwelchen Archiven machen können und sie sind mit ihrem Alltag und mit ihrem Gottesdienst so ausgelastet, dass das gar nicht möglich ist.
Und da haben Sie diese Aufgabe sozusagen übernommen, sich mit der Geschichte dieses Konvents befasst. Haben Sie in den Archiven hier in Böhmen gearbeitet auch?
Ich habe vor allem im Archiv von St. Gabriel gearbeitet, aber ich habe auch natürlich in allen anderen Beuroner Archiven gearbeitet und auch in Staatsarchiven, auch hier in Prag. Ja, und ich habe das dann verarbeitet.
Wie kam es zur Gründung dieses Konvents in Prag damals? Was war ausschlaggebend? Es war eine adelige Dame dahinter.
Ja, es war Gabriele von Schwerz-Spork. Sie war so sehr angetan von der Beuroner Liturgie. Und sie wollte, dass auch Frauen so ein Konvent haben können. Und sie hat ihr Vermögen dann zur Verfügung gestellt, damit ein Kloster gebaut werden kann. Und sie wollte, dass hier also Frauen nach eurer Konstitution leben. Und das war dann ausschlaggebend. Also ihre Mutter und ihre Schwester haben das nach ihrem Tod dann auch wirklich mit sehr viel Energie betrieben. Denn die Beuroner Mönche waren eigentlich sehr säumig und überfordert mit dieser Aufgabe.
Wann wurde also der Konvent erbaut und wer war der Architekt damals?
Also die Grundsteinlegung war im Jahr 1888, am 16. Oktober. Und der Architekt war Ghislain de Béthune, ein Mönch von Emmaus. Und der wurde aber empfohlen von der Mutter der Stifterin, der Gräfin Nostitz. Die hat also sehr viel auf seine Art gehalten und die wollte, dass er also die Pläne macht und die Bauleitung. Und so ist es auch geschehen.
Wann war die Eröffnung?
Die Nonnen sind aus Salzburg gekommen und zwar schon sehr früh. Da war das Kloster noch nicht fertig. Das heißt, sie haben zuerst einen Winter lang haben sie neben dem Bau den alten Villa gelebt. Das war eine Sommerresidenz, aber kein Winterhaus. Die Kirchweih war im Jahr 1891 erst. Da war dann aber schon also die Kirche fertig, das Hauptgebäude. Aber es fehlte immer noch der Nordtrakt. Der ist dann erst viel später fertig gebaut worden. Aber jedenfalls also haben die Nonnen mit sehr viel Energie hier begonnen, also das Gotteslob begonnen, die sehr aufwendige und feierliche Liturgie, das war ihr Hauptanliegen. Sie haben etwas ganz Besonderes in ihrer Kirche getan. Sie haben den Altar zum Volk gewendet. Das war damals völlig unüblich. Aber die Nonnen haben gesagt, wir kennen die Liturgie sowieso. Wenn wir das nur von der Seite mitverfolgen können aus unserem Nonnenchor, dann ist uns das recht. Das Volk soll sehen und soll mitfeiern können. Und deshalb ist damals schon, was heute natürlich gang und gäbe ist, der Altar zum Volk gewendet worden.
Das ist erstaunlich. Wir waren zig Jahre vor dem Zweiten Vatikanum.
Ja. Es ist ja auch so, dass die Beuroner Klöster wesentlich an der Liturgiereform beteiligt waren später, nicht? Also hier in Prag ist ganz Neues entstanden.
Kann man sich das so vorstellen, dass das Künstlerinnen waren, die halt gemalt haben, gestickt haben, aber nicht nur wahrscheinlich?
Ja, all das, das Malen, das Dichten, das Sticken, ja, das war alles im Hinblick auf die Liturgie. Nicht gestickt wurden Paramente, gestickt wurden Altartücher. Aber die Nonnen beschäftigten sich hauptsächlich mit dem Studium und mit dem gregorianischen Choral, den sie nach und nach von den Beuroner Mönchen gelernt haben. Und später haben sie dann das ganze Offizium Latein und im gregorianischen Choral gesungen. Ich erinnere mich, bei einer Visitation stand dann im Visitationsbericht, also man kann weit weg fahren, man wird nirgends Frauen finden, die auf diesem Niveau singen und die Liturgie zelebrieren.
Haben Sie erforscht, wie Sie damals in Prag empfangen wurden?
Ja, empfangen wurden Sie erst einmal von den Beuroner Mönchen. Ja. Die wollten natürlich, dass Sie kommen. Die waren überglücklich. Die Reaktion des Bischofs war mittelmäßig. Sein Vorgänger hat ja noch nach Salzburg geschrieben, er habe schon genug Nonnen und Mönche in seiner Diözese. Also der war schon weniger glücklich. Und die Bevölkerung wusste mit dieser Kommunität nichts anzufangen. Denn die sprachen Deutsch, dann fingen sie an, Lateinisch zu singen. Das war schon ganz unverständlich für das normale Volk. Und wer kam zu diesen Gottesdiensten? Das waren hochadlige Herrschaften. Also die Kluft zwischen Bevölkerung und den Nonnen war von Anfang an gegeben.
Das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dann für den Umzug,
ja,
nicht?
Ja.
Wann kam es dazu?
Also schon vor Kriegsende wurde klar, dass ein Bleiben der Nonnen nicht möglich war. Und sie haben sich natürlich dann umgesehen, wohin und wie. Und das war sehr schwierig. Aber letzten Endes hat der tschechische Staat ihnen geholfen. Der junge tschechische Staat hat ihnen geholfen und sie konnten im Jahr 1919 das Kloster verkaufen. Es wird jetzt eben vom tschechischen Staat als für die Post verwendet. Sie konnten das Inventar völlig mitnehmen. Sie konnten sogar Dinge abmontieren, Gitter und Lampen und also alles, was sie nur irgendwie brauchen konnten, durften sie mitnehmen. Sogar ihr Vieh und ihre Lebensmittelvorräte. Der tschechische Staat hat sich da sehr großzügig erwiesen.
Aber viele Teile der Einrichtung wurden jetzt nach 90 Jahren wieder zurückgegeben nach Prag, so viel ich hörte.
Ja, das ist jetzt möglich geworden, weil die Kommunität in Bertholdstein aus der Beuroner Kongregation ausgetreten ist. Aber nicht nur das, sie hat auch dieses uralte, aus dem Mittelalter stammende Schloss verlassen und ist in ein kleines Klösterchen gezogen, wo sie also jetzt sehr glücklich sind. Aber bei dieser Gelegenheit haben sie also Kunstschätze, alte Dinge einfach zurückgegeben. Und ich finde das wunderbar, dass ich heute also einen Christus sehen konnte, den ich schon in Bertholdstein kannte. Und dass ich also ein wunderbar restauriertes Gitter bemerkt habe, das ich in Bertholdstein oft auf- und zugemacht habe. Und die Kniebank, auf der ich gekniet bin und meditiert habe, auf der ich auch gesessen bin, dass die jetzt hier in St. Gabriel steht. Also das war für mich wirklich ein sehr schöner Augenblick, das zu bemerken.
Soweit das Gespräch mit Ulrike Johanna Wagner-Höher. Wie wir erwähnten, haben sich die Beuroner Benediktiner im 19. Jahrhundert in Prag im Kloster Emmaus niedergelassen. Falls Sie wissen, wo sich dieses Kloster in Prag befindet, können Sie es uns schreiben, denn so lautet die heutige Quizfrage, für deren Beantwortung Sie ein Buch über Prag gewinnen können. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Sie können uns auch eine Mail schreiben an deutsch@radio.cz. In der September-Ausgabe vom Spaziergang durch Prag, wo wir Ihnen die alten Prager Straßenbahnen T3 vorstellten, haben wir Sie aufgefordert, uns Ihre eigenen Erinnerungen an die Prager Straßenbahn T3 bzw. Fotos der Bahn zu schicken. Wir haben einige der zugeschickten Fotos sowie Ihre Erinnerungen bereits auf unserer Webseite im Rahmen des Hörerforums veröffentlicht. Wir bedanken uns bei allen, die uns geschrieben haben. Ein Buch gewonnen hat diesmal Mario Bolay aus Dresden. Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben Martina Schnell-Balbova gehört, ran an den Schreibtisch und schreiben Sie uns die Lösung. Es winkt ein schönes Buch über Prag. Am Samstag um 14 Uhr hören Sie bei uns wieder das Geschichtskapitel und den Kultursalon. Bis dahin heißen wir Sie gerne auf unserer Website www.radio.cz willkommen. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte Sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.